einzelne Worte und Begriffe lösen bei uns unterschiedliche Bilder und Assoziationen aus. Wenn ich zum Beispiel Urlaub sage, dann denken die einen an Meer und die anderen denken an Berge. Und wieder andere denken an die Baustelle, die sie zu Hause im Urlaub fertig machen wollen. Ja? Und wenn ich Jesus sage, dann ist es ganz genauso. Jede und jeder von uns hat ein bestimmtes Bild von Jesus im Kopf. Und ich freue mich total, dass ihr bei eurer aktuellen Predigtreihe dieses Bild von Jesus ergänzt. Letzte Woche ging es um Jesus, den Hohenpriester, und heute, oder um Jesus, den Priester, und heute sollen weitere Aspekte dazukommen. Eine Sache, die Jesus immer wieder getan hat, er hat Fragen gestellt. Jesus ist nicht nur gekommen, um ständig Antworten zu geben, sondern er konnte einfach mal schweigen und zuhören. Manchmal denke ich, schon allein das könnte eine Lektion für uns Christinnen und Christen sein. Wie häufig geben wir Antworten auf Fragen, die kein Mensch gestellt hat? Jesus hat nachgefragt. Jesus hat zugehört. Er wollte wissen, was die Menschen beschäftigt. Was erwarten sie? Welche Bedürfnisse haben sie? Welche Sehnsüchte? Welche Ängste? Er hat nicht nur geredet, sondern er konnte einfach auch mal hinsitzen oder hinstehen und zuhören. Und ausgehend von seinen Fragen und ausgehend von den Antworten, die die Fragen gegeben haben, können wir ein größeres Bild, ein ergänzendes Bild von Jesus bekommen. Es soll heute um eine Frage gehen, eine Frage, die uns im Markus-Evangelium entgegengesprochen wird. Da ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und er heißt in Markus 8, Jesus und seine Gefährten zogen weiter durch die Ortschaften von Caesarea Philippi. Auf dem Weg dorthin fragte er seine Schüler, was sagen die Menschen über mich? Für wen halten sie mich? Einige sagten, sie halten dich für Johannes, der die Menschen untergetaucht hat, und andere für Elia und wieder andere für einen der Propheten. Da fragte er sie noch einmal, und was sagt ihr über mich? Petrus gab die Antwort, du bist der Messias. Da forderte er sie eindringlich auf, das ja niemandem zu erzählen. Mir geht es manchmal so, wenn ich Bibeltexte lese oder höre, dass ich denke, ach ja, kenne ich schon. Weiß schon, worum es geht. Nichts Neues. Dieser Text aus dem Markus-Evangelium, der war lange Zeit für mich genau so ein Text. Ich erinnere mich noch daran, wie ich am Anfang meiner Tätigkeit als Jugendreferent auf einer Skifreizeit mal eine Andacht gehalten habe, genau zu diesem Text. Und meine Aussage war, völlig egal, was alle anderen sagen, wichtig ist, was du für eine Antwort gibst auf die Frage von Jesus. Wer ist Jesus für dich? Mein Fokus war ganz klar auf das Ende dieses Textes gelegt, wo Petrus sagt, du bist der Messias. Das war meines Erachtens die zentrale Aussage dieses Textes. Und jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das tatsächlich der Fokus ist oder nicht, glaube ich, dass es hilft, wenn wir diesen Text nochmal genauer angucken. Denn wir erfahren in diesem Textabschnitt deutlich mehr über Jesus als nur die Perspektive von Petrus. Auf dem Weg fragte Jesus seine Schüler, was sagen die Menschen über mich? Für wen halten sie mich? Ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass wir wissen wollen, wie andere über uns denken. Könnt ihr mal für euch selbst überlegen, dass wir uns fragen, wie werden wir eigentlich wahrgenommen? Wie reden andere über mich? Wie erleben andere mich? Keine und keiner von uns lebt auf einer einsamen Insel. Jede und jeder wird irgendwie wahrgenommen, ob im Real Life oder über Social Media. Auch Jesus war daran interessiert, zu wissen, wie andere über ihn denken. Er fragte bei seinen Weggefährten nach, was sagen die Menschen über mich? Für wen halten sie mich? Wenn wir im 21. Jahrhundert in den Gottesdienst den Namen Jesus hören, dann entstehen ja sofort irgendwelche Bilder bei uns im Kopf. Uns kommen Deutungen, Erfahrungen, Bekenntnisse, irgendwelche Lieder. Wir denken an Wunder, an Kreuzigung, an Auferstehung. Die Antwort, die Jesus auf seine Frage bekommt, hilft uns, diesen Blick vielleicht noch ein bisschen zu weiten. Nicht nur die Perspektive zu sehen, die wir schon gewohnt sind, sondern auch mal wahrzunehmen, wie wurde Jesus eigentlich von so einem durchschnittlichen Juden im ersten Jahrhundert wahrgenommen? Was wird ein gewöhnlicher Mensch in Galiläa gedacht haben, als Jesus in sein Dorf kam? Für wen halten sie mich? Fragt Jesus. Sie halten dich für Johannes, der die Menschen untergetaucht hat, und andere für Elia und wieder andere für einen anderen Propheten. Die Antworten von allen gehen eigentlich in eine klare Richtung. In erster Linie wurde Jesus als Prophet wahrgenommen. Dieser Aspekt von Jesus fällt meines Erachtens häufig mal hinten runter, weil wir scheinbar schon die richtige Antwort kennen. Wir wissen ja, Jesus ist der Messias, so wie es Petrus gesagt hat. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Messias, Punkt. Von der Mehrheit seiner Zeitgenossen wurde Jesus jedoch anders wahrgenommen. Sowohl Johannes der Täufer als auch Elia werden nach biblischem Verständnis als Propheten bezeichnet. Und somit sind sich eigentlich alle Beteiligten der Straßenumfrage einig. Jesus aus Nazareth ist ein Prophet. Und als solcher wurde er auch von der Bevölkerung wahrgenommen. Und auffallend finde ich, dass Jesus dieser Einschätzung überhaupt nicht widerspricht. Neben Jesus, dem Priester, um den es letzte Woche ging, lässt sich das Bild erweitern durch Jesus, den Propheten. Doch Prophet, was ist das eigentlich? Ich weiß nicht, was euch als erstes einfällt, wenn ihr dieses Wort hört. Bei Prophetie wird häufig an Zukunftsvorhersage gedacht. So verstanden ist ein Prophet jemand, der heute schon sagt, was in Zukunft passieren wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sich jede und jeder schon mal danach gesehnt hat, jemanden zu treffen, der ihm sagt, was ihn zukünftig erwartet. Wann wird die Energiekrise vorbei sein? Mit wem werde ich meine Zukunft verbringen? Wann werde ich Oma werden? Wie wird mein berufliches Leben weitergehen? Und so weiter. Alles gute, wichtige und interessante Fragen. Allerdings haben sie ziemlich wenig mit biblischer Prophetie zu tun, sondern vielmehr mit Zukunftsforschung und persönlicher Leidenschaft oder Erfahrung. Prophetie im biblischen Sinne meint nicht Zukunftsvorhersage, sondern Zeitansage. Zeitansage Gottes. Propheten sind Menschen, die im Auftrag Gottes in eine konkrete Situation, in eine konkrete Zeit hineinsprechen. Und in der Regel machen Propheten auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam. Propheten sind sozusagen die Gesellschaftskritiker Gottes. Und häufig, ihr kennt es vielleicht aus dem Alten Testament, häufig verwenden Propheten dafür drastische Bilder, um die Zuhörenden wachzurütteln. Und wenn wir uns die Evangelien genauer anschauen, wird deutlich, dass die Menschen im Umfeld von Jesus wahrgenommen haben, da ist so jemand wie so ein Prophet, der handelt und redet wie ein Prophet. Und auch seine Jünger haben Jesus als Propheten wahrgenommen. Das bedeutet nicht, und das ist jetzt wichtig, das bedeutet nicht, dass Jesus nicht mehr ist als ein Prophet. Doch ich glaube, es lohnt sich mal zu registrieren, Jesus wurde als Prophet wahrgenommen, weil Jesus ein Prophet Gottes war. Jesus sagt, ein Prophet gilt nichts, nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seiner Heimat. Und als Jesus nach Jerusalem kam, wird unter den Pilgern erzählt, dies ist der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und die Machthaber verspotten Jesus und sagen, kein Prophet kommt aus Galiläa. Und der geheilte Blinde sagt über Jesus, er ist ein Prophet. Und als die Jünger unterwegs waren auf dem Weg nach Emmaus und gefragt werden, warum sie traurig sind, dann fangen sie an zu erzählen von Jesus, dem Propheten, der gehandelt hat und mächtig war in Wort und Tat. Das heißt, mit seinem Wirken und mit seinem Handeln stand Jesus in der Tradition der alttestamentlichen Propheten. Wie Elia und Jeremia verkündete Jesus die Botschaft von dem Gott, der mit Israel einen Bund geschlossen hatte. Mit seinen symbolischen Handlungen legte er diese Botschaft aus. Er konfrontierte die Leute damit und sagte, hey, ihr seid auf dem Irrweg unterwegs. Und er rief sie dazu auf, umzukehren. Er sagt, ändert euer Leben. Denn das Himmelreich wird sichtbar in der Welt. Ändert euer Leben. Wir denken vielleicht, wow, was für ein Vorwurf. Doch ändert euer Leben ist kein Vorwurf. Jesus sagt damit nicht, ihr seid so schlecht. Sondern er sagt, ändert euer Leben, meint, richtet euch neu aus. Fokussiert euch neu. Macht euch bewusst, wie ihr leben wollt. Und wenn ihr dabei seid, gerade euch in irgendetwas zu verrennen, dann ändert euer Leben und richtet euch neu aus. Lebt nicht einfach so vor euch hin. Wenn die Leute Jesus Propheten nannten, dann hatten sie also die Bilder der alttestamentlichen Propheten im Kopf. Wie andere Propheten war Jesus einer, der eine wichtige, eine dringende Botschaft zu bringen hatte. Er gab eine öffentliche Erklärung ab. Er sprach eine öffentliche Warnung aus, wie jemand, der vor einer Katastrophe warnt. Er sprach eine öffentliche Einladung aus, der wie jemand, der einen neuen Verein oder eine Partei gegründet hat, auf Hinz und Kunst zugeht und sagt, hey, mit dir und mit dir und mit dir möchte ich eine neue Bewegung in dieser Welt starten. Seine Botschaft klang in den Ohren der Hörerinnen und Hörer herausfordernd und provokativ. Jesus war nicht so ein Lehrer von irgendwelchen zeitlosen Wahrheiten, von irgendwelchen klugen und netten Pinterest-Sprüchen oder Kalendersprüchen oder wohl ausgesuchten Losungsversen. Er verkündete die Botschaft des anbrechenden Reich Gottes. Und damit verbunden war die Aufforderung, unmittelbar sein Leben zu ändern und sich neu an Gott auszurichten. Seine Botschaft war eine Einladung, auf eine neue Weise Gottes Volk zu sein. Jesus verkündigte, dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, nun angebrochen ist, mit ihm angebrochen ist. Jesus fragte seinen Jünger, was sagen die Menschen über mich? Für wen halten sie mich? Einige sagten, sie halten dich für Johannes, der die Menschen untergetaucht hat, und andere für Elia und wieder andere für einen anderen Propheten. Wie wurde Jesus also wahrgenommen bei seinen Dorfbewohnern, da wo er hinkam? Spricht einiges dafür, dass Jesus tatsächlich als Prophet wahrgenommen wurde. Seine Redeweise und seine Handlungen riefen Bilder hervor, die genau daran erinnerten, was die alttestamentlichen Propheten auch taten. Auch er selbst verstand sich als Prophet und lebte diese Berufung. Und ich glaube, das sollten wir festhalten und nicht einfach großzügig übergehen, weil wir scheinbar die Antwort schon wissen. Jesus stand in der Tradition der biblischen, alttestamentlichen Propheten. Als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus stehen wir ebenfalls in dieser prophetischen Tradition. Dies bedeutet, es geht nicht nur um unser eigenes Seelenheil, irgendwie, dass wir gerettet werden, sondern es geht darum, dass wir diese Welt aktiv mitgestalten. Sehr schön deutlich wird es in der Begegnung, die Petrus, Johannes und Jesus auf einem Berg hatten. Dort verwandelt sich das Aussehen von Jesus, sein Gesicht beginnt zu leuchten. Und Petrus ist so fasziniert, dass er sofort 3 Hütten bauen möchte. Petrus wollte nach dieser mystischen Erfahrung auf dem Berg dort bleiben. Auf diesem Berg Hütten bauen. Doch Jesus steigt mit seinen Jüngern wieder ins Tal hinunter, in den Alltag. Gottes Begegnungen sind wichtig. Gottes Begegnungen stärken unseren Glauben. Es ist uns jedoch unser Auftrag, im Anschluss an diese Gottesbegegnung wieder in den Alltag zu gehen und unseren Platz in der Gesellschaft, in dieser Welt einzunehmen. Und genau darin, glaube ich, kommt etwas von diesem Prophetischen unseres Glaubens zum Ausdruck. Dieses Bild vom Berg kann uns dabei helfen, diese prophetische Dimension unseres Glaubens tatsächlich auch wahrzunehmen, besser zu verstehen. 2 Dinge werden in diesem Bild deutlich. Aufstieg und Wiederkehr. Beides gehört zusammen. Gottes Begegnung und Weltverantwortung. Als Christinnen und Christen sind wir herausgefordert, beides zu leben. Wo die Gottesbegegnung ausbleibt, wo Spiritualität nicht mehr gelebt wird, da verkommt unser Tun zu reinem Aktionismus. Wir handeln aus uns selbst heraus und nicht mehr aus der Beauftragung oder Berufung Gottes. Und umgekehrt gilt, wo wir keine Verantwortung für diese Welt übernehmen, da sind wir weder Salz noch Licht und bleiben dieser Welt was schuldig. Prophetisch zu leben bedeutet als Christinnen und Christen, als Kontrastgesellschaft zu leben. Und Kontrastgesellschaft, das bedeutet nicht ein Rückzug aus dieser Welt. Und es bedeutet auch nicht Parallelgesellschaft, sondern mitten in dieser Welt einen Unterschied zu machen. In der Bibel hat die Reich-Gottes-Gemeinschaft immer einen Auftrag für die Welt. Wir sind herausgefordert, als heilige Gemeinschaft zu leben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass uns dieses Bewusstsein verloren gegangen ist. Heilig bedeutet nicht besonders toll, oder besser als andere. Heilig meint zu Gott gehörend. Zwei Dinge macht eine Reich Gottes Gemeinschaft aus. Erstens, wir sind uns bewusst, dass Gott uns Liebe entgegenbringt. Und zweitens, dass wir als Heilige gottgefällig leben. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann wird deutlich, was da damit gemeint ist. Er hat nie dazu aufgerufen, in einem klassischen Sinne politisch revolutionär eine neue Gesellschaftsordnung hervorzurufen. Doch dass es darum ging, dass die Reich-Gottes-Gemeinschaft eine Alternative in dieser Gesellschaft lebt, glaube ich, lässt sich nicht bestreiten. Sein Anliegen war es, eine alternative Bewegung ins Leben zu rufen. Wir müssen uns nur mal die Bergpredigt vor Augen malen. Das meint prophetisch zu leben. Als christliche Gemeinschaft inmitten dieser Welt einen Unterschied zu machen, für diese Welt. Und ich habe mich gefragt, was hindert uns daran eigentlich? Was hindert uns daran, unseren Glauben prophetisch zu leben? Meines Erachtens ist eines der größten Hinderungsgründe, dass wir glauben, dass unser Einsatz überhaupt nichts bringt. Ein weiterer Grund ist, der mir bei mir selbst auffällt, es ist eine Überforderung. Dass man so viele Dinge wahrnimmt, dass man gar nicht weiß, ja, wo soll ich denn eigentlich anfangen? Es gibt so viele Bereiche, wo wir aktiv sein könnten. Wo soll ich anfangen? Das sind vielleicht die Herausforderungen. Und ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen und fragen, ja, was hilft denn da dabei? Was könnte denn dienlich sein, um prophetisch in dieser Welt, in dieser Gesellschaft zu leben? Ich glaube, es hilft, wenn wir an einer Stelle anfangen. Einfach mal beginnen, könnte ja funktionieren. Einfach mal anfangen. Trotz Fragen, trotz Zweifel. Auch dann, wenn wir nicht auf alles eine Antwort haben. Auch dann, wenn wir vielleicht nicht Experten sind. Prioritäten setzen. Nicht alles gleichzeitig tun zu wollen. Und ich frage mal ganz persönlich, wofür lässt Gott dein Herz höher schlagen? An welcher Stelle nimmst du eine Sehnsucht wahr? Eine Sehnsucht in deinem eigenen Leben oder eine Sehnsucht in deinem Umfeld? Was nimmst du in deinem Umfeld wahr? Welche Not nimmst du wahr? Bei all unseren Bemühungen, prophetisch zu leben, kann es nicht darum gehen, dass wir diejenigen sind, die das Reich Gottes hier auf dieser Erde vollenden. Überhaupt nicht. Wir können jetzt schon daran mitgestalten, keine Frage. Doch vollendet wird es erst in Zukunft. Und aus diesem Grund glaube ich, dass es immer wieder wichtig ist, auch davon zu reden, was uns Hoffnung gibt. Was uns Hoffnung gibt, warum wir in dieser Welt aktiv mitgestalten wollen. Warum wir uns nicht zurückziehen aus dieser Welt. Dass wir von Jesus reden, davon, was er getan hat und welche Rolle er in unserem Leben spielt. Einer der bekanntesten Bibelverse lautet, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt diese Welt. Nicht nur uns Christinnen und Christen, nicht nur uns Menschen allgemein, sondern die gesamte Schöpfung. Unser Auftrag ist es, ebenfalls zu lieben. Mit all dem, was wir tun und lassen, etwas von dieser Liebe der Schöpfung gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und darum, lasst uns mutig unseren Glauben prophetisch leben. In Jesu Namen. Amen.